Michael spürte sich lächeln und schloss die Arme um seine Mutter. Er musste an Ingeborgs Verwandte denken, die in kühler Höflichkeit umeinander Bögen schlugen, und an Ingeborgs Antwort, als er sie gefragt hatte, warum sie Luise Rinser so sehr mochte. »Sie ist klug. Sie ist meine Freundin. Und ich bin treu.« Sie hatte den Halt, die bedingungslose Liebe, auf die er sich verlassen konnte, nie gekannt. Er zögerte noch, begann sich aber zu wünschen, sie hierher zu bringen, in die seltsam zerbrechliche und doch unzerstörbare Geborgenheit seines Zuhauses. In seine Familie von Bareito. Weil sie auch eine war, eine Bareita. Eine, die außerhalb stand. Als er ihr das gesagt hatte, dass er in ihr wie in sich selbst eine Bareita sah, hatten ihre sichelförmigen Brauen gezuckt. »Wie alt bist du noch einmal, Erzengel Michael ohne Ende? 24? 23. Aber ich glaube, meine Mutter hat mir von der chassidischen Sehnsucht nach Gottes Nähe schon erzählt, als ich 3 Monate alt war, und mit mir getanzt, um ihm näher zu kommen. Ich habe mir die Lehrmeinungen, die in die Mischna nicht hinein durften, wie tanzende Derwische vorgestellt, die sich unter die Gestalten ihrer Märchen, Fabeln und Legenden mischten. Deine Mutter ist auch eine Bareita? Michael nickte. Meine beiden Eltern. Und du und ich auch. Sonderbar, murmelte sie. Gerade kommt es mir vor, als täte dieses Ausgeschlossensein weniger weh, wenn man dabei zu zweit ist. Aber das ist gefährlich. Damit fängt man besser gar nicht erst an. Warum nicht? Fragte Michael und wusste, dass die Frage töricht war. Ihr Blick glitt prüfend, tastend über sein Gesicht. Der letzte Mann, auf den ich mich eingelassen habe, war ein amerikanischer Besatzungsoffizier. Er schwärmte mir von dem Brautkleid vor, das er mir in den Staaten kaufen würde, und war beleidigt, weil ich keines wollte. Kein Brautkleid. Den Mann hätte ich genommen. Wäre ihm samt meinem Sohn durch die halbe Welt gefolgt und hätte mich auf das Abenteuer Ehe, das ich schon einmal in den Sand gesetzt habe, von neuem eingelassen. Nur gab es dabei einen kleinen hässlichen Haken. Er hatte auf der anderen Seite des Atlantiks bereits eine Frau. Und Kinder auch. Ich hätte das alles nicht so ernst nehmen dürfen, hat er gesagt, als sein Lügengewebe fadenscheinig geworden war und riss. Michael schwieg, gleichermaßen bestürzt und beeindruckt. Er hätte ihr eine Tapferkeitskrone aufsetzen wollen, weil sie keinen Teil von sich schonte, weder ihren Stolz noch ihre Verletzlichkeit. Er hätte sie halten und trösten wollen und wünschte, er hätte ihr Versprechungen machen können, ohne sie zu brechen. »Lieben würde ich nicht gern noch einmal«, sagte sie ruhig. »Sämtlichen Zeichen zufolge bringe dabei entweder ich dem Geliebten Unglück oder er mir.« »Mir bringt sie kein Unglück«, durchfuhr es Michael. »Im Gegenteil. Durch sie schien sein Leben in die richtige Bahn zu geraten, Fahrt aufzunehmen, und darum, dass er in ihrer Begleitung durch die Kleinkunstbühnen und Kellerkneipen der Schwabinger Bohem zog, wurde er glühend beneidet. War er aber ihr Geliebter? Oder wollte er es sein? Er beschloss, nicht daran zu rühren, spürte, dass das, was nicht ausgesprochen wurde, etwas zwischen ihnen verändern könnte und dass er nicht sicher war, ob er sich dazu bereit fühlte. »Wir sind Freunde«, sagte er und umschloss ihre Wangen leichthin mit flachen Händen. »Freunde, die füreinander brennen, bringen sich kein Unglück.« »Sie brennen nur aus«, sagte sie. In einer Frühstückspension in Schwabing, nach einem Auftritt in den Kleinen Fischen, bei dem sie ein Bänkelied von ihm gesungen hatte, schliefen sie zum ersten Mal miteinander. Als sie hinterher umschlungen, doch mit ein wenig Abstand still dalagen, glitten seine Finger über ihr Schulterblatt und blieben an einer Narbe hängen. In ihre weiche Haut, an der er sich gerade berauscht hatte und die ihm als Begrenzung für ihr gefährdetes Dasein viel zu zart vorkam, hatte sich eine Furche gegraben, und darin war die Haut nicht zart, sondern zäh, wie abgestorben. Eben noch war er eine Sekunde lang vollkommen glücklich gewesen und hatte sich darüber gewundert, Jetzt stockte das Glück. Seine Finger auch. Ihre Augen, die auf ihn gerichtet waren, schienen ihm weit, fast rund. »Mein Vater«, sagte sie. »Dein Vater hat das getan?«